Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Antje Eilroggen im Studio, guten Abend. Es scheint die Woche der Rücktritte zu sein. Und anders als in den Ressorts Politik, Wirtschaft und Sport blieb es in der Kulturwelt bislang ruhig. Deshalb geht es bei uns hier zunächst nicht um Rück, sondern um Auftritte. Genauer gesagt geht es um 15 Autorinnen und Autoren, die für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert sind. Eigentlich müsste man sagen, für die Preise der Leipziger Buchmesse nominiert sind, denn die Auszeichnung wird zu Beginn der Messe im März dreimal verliehen, nämlich in den Kategorien Belletristik, Sachbuch und Essayistik, Übersetzung. Heute hat die Jury ihre Vorauswahl bekannt gegeben. Aus insgesamt 402 eingereichten Titeln haben die 7 Mitglieder 15 Bücher nominiert. Über die Nominiertenliste habe ich vor der Sendung mit dem Juryvorsitzenden Jens Biski gesprochen. Er ist Feuilletonredakteur bei der Süddeutschen Zeitung, selbst auch Sachbuchautor. In der Kategorie Belletristik stehen so bekannte Autoren wie Lutz Seiler und Ingo Schulze, neben weniger bekannten Maren Kames etwa. Was spiegelt diese Mischung wieder? Ging es Ihnen um eine größtmögliche literarische Vielfalt bei den Nominierungen?
Es ging uns auch um eine große Vielfalt. Das ist ja der Vorteil des Leipziger Preises, dass man nicht an ein einzelnes Genre gebunden ist, dass man Erzählungen, Romane, Gedichte auf die Liste setzen kann. Aber vor allem hat die Qualität der einzelnen Titel den Ausschlag gegeben. Nun kann man sagen, warum nominieren die nochmal Ingo Schulze und Lutz Seiler? Es weiß doch jeder, dass das glänzende Autoren sind. Es ist aber sowohl Stern 111 als auch Die rechtschaffenden Mörder von Ingo Schulze ein so herausragendes Buch, dass wir gar nicht anders konnten, als diese Bücher auf die Liste zu setzen. Aber die anderen drei Titel auf der Belletristikliste sind genauso interessant. Leif Rand mit seiner Liebesgeschichte über Menschen, die vor allem den Schmerz vermeiden wollen. Allegro Pastel, das Langgedicht Luna Luna von Maren Kames und die märchenhafte Parabel Power von Verena Güntner.
Ich wollte gleich noch auf die dominierenden Themen zu sprechen kommen, aber erst die Frage: In jeder Kategorie stehen ja 2 Autorinnen bzw. Übersetzerinnen 3 männlichen Kollegen gegenüber. Waren Sie um Geschlechtergerechtigkeit bemüht bei der Auswahl?
Auf jeden Fall. Wir haben das Problem immer vor Augen gehabt. Wir haben es auch diskutiert. Wie Sie vielleicht wissen, gibt es in der Jury mehr Kritikerinnen als Kritiker. Da ist das Verhältnis 4:3. Allerdings muss man auch sagen, dass wir nicht Merkmalbündel auf die Liste setzen. Also kleiner Verlag, Autorin, dies oder jenes Thema, sondern wir behandeln hier einzelne Bücher, die herausragend und von allgemeinem Interesse sein sollen. Also Individuen. Und deswegen haben wir uns dann so entschieden.
Und wenn man sich die
Und es sind 6 großartige, starke Frauen nominiert. Und wenn man dazu noch Clarice Lispector nimmt, die großartige brasilianische Erzählerin, die von einem Mann übersetzt worden ist, sind es noch mehr.
Und wenn man sich die Verlage anschaut, die großen Verlage sind weiterhin sehr präsent auf der Liste der Nominierten, aber einzelne Buchtitel sind auch bei kleineren, unabhängigen Verlagen erschienen. Im vergangenen Jahr konnte sich ja mit Anke Stelling der kleine Verbrecherverlag über die Auszeichnung freuen. Verändert sich das Machtgefüge in der Verlagslandschaft gerade?
Das kann ich Ihnen gar nicht sagen, das weiß ich nicht. Was sich aber in der Öffentlichkeit verändert, ist, dass man inzwischen ein klares Bewusstsein für die besondere Bedeutung auch der unabhängigen Verlage hat und dass nicht mehr die großen Platzhirsche die ganze Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Wir haben den Leipziger Verlag Spector Books mit dem wirklich sehr interessanten Buch mit der archäologischen Recherche das Jahr 1990 freilegen. Wir haben den ETA Verlag, der sich für Literatur aus Südosteuropa besonders spezialisiert hat. Und wir haben den Secession Verlag aus der Schweiz als unabhängige kleinere Verlage auch noch dabei.
Und gab es dominierende Themen, die man festmachen kann, die Ihnen beim Sichten der Belletristik-Einreichungen aufgefallen sind? Also woran arbeiten sich deutschsprachige Autorinnen und Autoren derzeit ab? Sind es gesellschaftlich relevante Themen wie die der Spaltung oder Radikalisierung etwa?
Ja, auf jeden Fall, weil ja auch Autorinnen und Autoren nur Zeitgenossen sind oder so wie wir auch Zeitgenossen sind. Was mir aufgefallen ist, auch jenseits der Titel, die jetzt nominiert worden sind, ist, dass es sehr viel literarische Auseinandersetzung mit dem Verhältnis der Generation, mit der Frage des Erbens, der Kontinuität gibt. Es geht sehr oft um Großeltern, Eltern und Kinder. Nun kann man sagen, das ist wie Liebe und Krieg ein ewiges Thema der Literatur, aber mir ist es besonders aufgefallen in diesem Jahr. Und daneben gibt es viele verschiedene Bücher, die sich mit so etwas wie dem Zusammenbruch von Gesellschaft, die sich mit Spannungen in der Gesellschaft und mit Radikalisierungsprozessen beschäftigen und befassen. Aber wenn Sie Ingo Schulze, Die rechtschaffenden Mörder, und Verena Güntners Power, das auch von dem Zusammenbruch einer Gesellschaft erzählt und von der Radikalisierung der Kinder in einer Dorfgemeinschaft, wenn Sie diese beiden Titel nebeneinander legen, dann sehen Sie, wie unterschiedlich man das Thema behandeln kann.
In Leipzig stehen die Nominierungen für den Preis der dortigen Buchmesse fest. Und darüber sprach ich mit dem Vorsitzenden der Jury, Jens Biski. Themen der Radikalisierung bewegen nicht nur deutschsprachige Autorinnen und Autoren, sondern auch das Theater, spätestens seitdem die politisch isolierte AfD immer wieder Angriffe auf Schauspielhäuser versucht. Ähnlich sieht es auch in Ungarn oder auch in Belgien aus. Der belgische Ministerpräsident hat für den flämischen Landesteil erhebliche Kulturkürzungen angekündigt, insbesondere für die freie Szene. Er ist einer der Politiker der neuen Rechten in Europa, die in den letzten Monaten das Theater auch hier zum Kulturkampfplatz machen. Eberhard Spreng.
Seit dem Herbst letzten Jahres regt sich Widerstand gegen die Kulturpolitik der von der NVA angeführten Regionalregierung in Flandern. Ein Zentrum der Proteste ist das vom Schweizer Milo Rau geleitete NT Gent.
Also es ist ganz klar eine politische Entscheidung. Die wollen keine liberalen Künste mehr, die wollen keine offene Gesellschaft im Endeffekt, weil natürlich sind die Medien und die Künste, das ist das Wichtigste, um einen Diskurs am Laufen zu halten, wer man ist, wer man sein will, auch vielleicht Minderheiten zu Wort kommen zu lassen. Damit wollen sie Schluss machen, obwohl man dann Flandern ganz ohne Grund von der europäischen künstlerischen Landkarte verschwinden lässt.
Auch Theatermenschen, insbesondere in den neuen Bundesländern, kennen seit einiger Zeit die von der AfD betriebenen Versuche, die Themenbandbreite dessen, was an Theatern verhandelt wird, zu beschneiden. Zum Beispiel in Dresden, dessen Staatsschauspiel von Joachim Clement geleitet wird.
Also ich glaube, dass sie Angst haben vor der Öffentlichkeit oder vor der Meinungsbildung, für die das Theater immer noch steht. Mein Eindruck ist einfach, dass diese Räume besetzt werden sollen, damit es quasi eine Hoheit über die Meinungsbildung gibt.
Ziel der nationalistischen Parteien in Europa ist es auf Dauer eben nicht nur, in der Vielfalt politischer Meinungsäußerungen rechte Argumente wirksam zu platzieren, sondern die diskursive Vielfalt selbst zu ersetzen durch einen einheitlichen, kohärenten Nationaldiskurs. Nirgends wird dies so konsequent umgesetzt wie in Ungarn, wo András Dömötör derzeit in einem halb zu Tode gesparten Cartona Joseph Theater versucht, ohne Kostüme und Bühnenbild Theater zu machen. Die neue Kulturideologie fordert vom Theater, dass es poetisch, national und gesund zu sein hat, was auch immer damit gemeint ist. Es wird behauptet, die Menschen hätten genug vom kritischen Theater und bräuchten Hoffnungen, ein anderes und besseres Leben, voller Träume. Das sind Dinge, die ich Kitsch nennen würde. Sie sagen, unser Theater löse keine Probleme. Sie behaupten sogar, es schaffe nur das Böse. Eine Denkfigur findet sich in fast allen national-identitären Parteien in Europa. Sie kämpfen in Rückbesinnung auf eine eng gefasste nationale Ästhetik gegen eine als dominant empfundene Mehrheitskultur. Dabei ist völlig egal, was da als dominante Instanz eingesetzt wird. Der Gegner ist die diverse Gesellschaft und der Grundaffekt ist der einer Revanche an einer als links verstandenen Kultur. Der künstlerische Leiter des Königlichen Flämischen Theaters in Brüssel, Michael de Kock, hält das für einen Denkfehler. Sie irren, wenn sie glauben, das Theater sei eine Domäne einer bestimmten Linken. Das ist Blödsinn. Die Rechten gehen genauso ins Theater wie die Linken. Und dasselbe gilt auch für die Menschen, die Theater machen. In Flandern scheint der neoliberale Nationalist Jan Jambon derzeit still und heimlich von seinen radikalen Theaterkürzungen Abstand zu nehmen. Vielleicht liegt es an einer wirtschaftlichen Einsicht, deren Hintergründe Milo Rau erklärt.
Investment und Outcome ist nirgendwo so gut wie bei den szenischen Künsten und überhaupt bei der Kunst. Also ich habe eine Zahl gehört wie 12%, was am Gesamtumsatz von Flandern durch künstlerische Arbeit, Medienarbeit und so weiter produziert wird. Aber nur etwas mehr als 1% der Steuern werden darin investiert. Also es ist eine Verzwölffachung. Es gibt keinen anderen Bereich, der so gut dasteht.
Ein entschlossener zivilgesellschaftlicher Protest gegen die geplanten Kürzungen in Medien und Kultur hat in Flandern fürs Erste eine Partei aufgehalten, die den Begriff flämische Identität 19 Mal in ihren Koalitionsvertrag schrieb. In Deutschland hat sich die Zivilgesellschaft unter anderem mit der Erklärung der Vielen im Kulturkampf erfolgreich positioniert. In Ungarn ist der Ausgang völlig offen. András Dömötör empfindet sich mittlerweile wie im Ghetto, als Teil einer verschworenen Theatergemeinschaft und ignoriert von den auf Orbán-Linie gebrachten Medien.
Theatermacher in Europa wehren sich gegen den Widerstand von rechts, Eberhard Spreng berichtete. Radikalisierung, eine fragmentierte Gesellschaft. Um solche Themen musste man in den 1960er und 70er Jahren nicht wirklich ringen, galten sie doch als indiskutabler Konsens der Nachkriegsgesellschaft. Wohl deshalb konnte sich die französische Comiczeichnerin Claire Beutrichet anderen Sujets zuwenden, die damals noch keine große Aufmerksamkeit erfuhren, allen voran dem Kampf der Geschlechter und der Beobachtung eines gesättigten bürgerlichen Milieus unter dem damaligen Staatspräsidenten François Mitterrand. Jetzt ist die Grande Dame des Comics im Alter von 79 Jahren gestorben. Bekannt wurde sie 1963 zunächst als Illustratorin von René Goscinny's Le Facteur Rhesus. Danach machte sie Station beim Comic-Magazin Tintin, bei Spirou und Pilote. 1973 bekam sie dann eine eigene, regelmäßige Comicserie für das französische Nachrichtenmagazin Nouvel Observateur, Les Frustrés, die Frustrierten. Später folgten dann noch Comics wie der von der Teenagerin Agrippina. Damit hatte sie sich als eine der wenigen Comiczeichnerinnen in der französischen Comicwelt durchgesetzt. Der wenigen, kann man fragen, zunächst sogar der einzigen und das in einer Welt, die von Männern dominiert war. Beutrichet hat eine ganze Generation an Künstlern geprägt. Auch den deutschen Comiczeichner Ralf König, der in Frankreich als Le Beutrichet Gay, der schwule Beutrichet, bezeichnet worden ist. Eine Formulierung, die Beutrichet selber übrigens nicht besonders gefallen hat.
Es gibt so einen Deutschen, der mich total kopiert hat. Verdammt, ich habe seinen Namen vergessen. Ach ja, König. Ja, am Anfang war es erschreckend. Und er nannte das eine Hommage. Er hat mich wirklich kopiert. Und alle sind auf mich zugekommen und haben mich gefragt, du erzählst Schwulengeschichten jetzt? Was soll das? Er hätte das ein bisschen besser verbergen können. Es war echt übertrieben, gar nicht subtil.
Vor der Sendung habe ich mit Ralf König gesprochen und ihn gefragt, waren Sie auch nach dieser Äußerung Beutrichets noch ein großer Bewunderer Ihrer Kunst?
Auf jeden Fall. Das ist natürlich immer ein bisschen bitter, wenn das Idol, das Vorbild, das sie sicherlich über Jahrzehnte für mich war, wenn sie mich nicht leiden kann oder ich weiß ja nicht, also sie reagiert einfach ein bisschen empfindlich darauf, dass ich halt Anfang der 90er Jahre ja ihren Stil, also sicherlich nicht kopiert habe, das würde ich jetzt mal von mir weisen, aber es hatte diese Wirkung, ne, diese Ränder unter den Augen und überhaupt dieses Frustrierte, diese Figuren, die einfach nur auf dem Sofa sitzen und sich darüber streiten, ob sie in den Urlaub in die Wüste fahren oder ans Meer oder so. Das war damals in der Comicwelt etwas ganz, ganz Neues und das hat mich total geflasht. Und ich konnte ja nicht ahnen, dass ich auch irgendwann mal so einen Namen kriege, dass ich auch in Frankreich verlegt werde. Und ich war also nie müde zu sagen, dass sie vom Strich her die allergrößte ist und war. Also unerreicht, das trifft voll mein Comiczentrum. Ja, nur allein die Zeichnungen, das müssen fast gar keine Dialoge sein, aber wie die Figuren sich geben, wie sie stehen, was für Verrenkungen sie machen, die Gesichtsausdrücke, das hat sie so unglaublich toll auf den Punkt gebracht. Da könnte ich gar nicht anders als davon beeinflusst sein. Das war jedes Mal ein Feiertag, einmal im Jahr, wenn ein neues Claire Beutrichet-Album rauskam. Da bin ich damit nach Hause und habe das Telefon ausgestellt, damit mich keiner stört und habe mich daran ergötzt, an diesen Zeichnungen. Also ich bin ein großer Bewunderer nach wie vor.
Lassen Sie uns vielleicht noch kurz in die 70er Jahre zurückgehen. Damals galt Claire Beutrichet als eine Frau, die doch die sehr männliche Comicwelt erheblich aufgemischt hat. Also vor ihr waren ja viele Cowboys, Raumfahrer, Monster und Mickey Mouse. Mhm. Und mit ihr trat dann eine Frau in diese Welt und sie erzählte, Sie haben das ja gerade sehr schön geschildert, von ganz alltäglichen Dingen aus Frauenperspektive. Wie sehr hat das denn damals auf die Comic-Szene gewirkt?
Also, dass Claire Beutrichet diese
kleine Revolution gemacht hat, dass Comics eben nicht zwangsläufig Abenteuer sein müssen oder irgendwie im Weltraum spielen oder mit Monstern oder so, sondern dass sie wirklich die spannendsten Geschichten da fand, wo die Leute eben auf dem Sofa sitzen und Banales erzählen. Ja? Das war das, was den Kick damals auf mich und auf viele andere ja auch gemacht hat. Sie ist ja auch sehr zu Unrecht, finde ich, immer später ein bisschen darauf reduziert worden, auf dieses Alt-68er, die Frustrierten, die ja grandios waren natürlich, aber sie hat ja danach auch noch wunderbare Sachen gemacht. Ich denke da an die Eilige Heilige, die Geschichte von dieser heiligen Nonne. Das war ein wunderbares Album. Ich habe damals Tränen gelacht. Oder Monika, das Wunsch ging. Da ging es um die Retortenbabys und um die Technik da drumherum.
Wie ist das denn mit ihrer ästhetischen Entwicklung gewesen? War sie da auch weniger überzeugend? Sie hat ja nachher auch gemalt.
Ja, sie hat wunderbar gemalt sogar. Ich habe hier einen Katalog von einer Ausstellung aus Hannover. Und das sind ganz, ganz tolle, also sie hat irgendwie so ein Mittelding gekriegt zwischen Zeichnung und Malen. Sie war da offenbar immer sehr experimentierfreudig. Das sind ganz, ganz tolle Bilder, aber am meisten beeindruckt mich einfach dieses schnell Hingerotzte. Wobei in einem Interview sagte sie mal, das sei gar nicht so spontan. Aber das sagen mir Leute ja auch, ne? Also ich bin auch, bis die Nase so rund ist, wie ich sie haben will, mache ich das auch manchmal mehrmals. Das sieht man dann eben nicht, aber das ist eben auch die Kunst.
Und wenn Sie selber zeichnen, denken Sie manchmal reflexhaft an Ihr großes Vorbild, Claire Brutéchy?
Es passiert mir manchmal, dass ich manchmal einen Gesichtsausdruck zeichne, wo ich denke, oh, das würde sie jetzt wieder nicht mögen, weil sie es zu nah dran findet. Dann fällt mir das ein, ja. Aber ansonsten nein, ich habe sicherlich auch in den Geschichten selber ja längst meinen Weg gemacht. Die 90er sind ja auch schon eine Weile vorbei. Ich weiß nicht, ob sie bis zum Schluss so unversöhnlich war, aber ich bin ihr ja auch nie begegnet. Vielleicht besser so, keine Ahnung, wie sie reagiert hätte. Wie gesagt, ich finde es ein bisschen traurig, dass sie da so ablehnend mir gegenüber war, aber ich bewundere sie nach wie vor sehr.
Sie hätten sich bestimmt eigentlich gut verstanden. Der Comiczeichner Ralf König über seine französische Kollegin Claire Brutéchy, die im Alter von 79 Jahren gestorben ist. Niemand möchte sich mehr verändern, sagte der amerikanische Künstler Richard Jackson vor einiger Zeit in einem Interview und beschrieb damit auch den Zustand der zeitgenössischen Malerei. Richard Jackson, 1939 im kalifornischen Sacramento geboren, wollte es immer schon anders machen. Vielleicht blieb er gerade deswegen eine Randfigur in der Kunst. Die Ausstellungshalle Schirn in Frankfurt widmet Jackson nun eine Ausstellung. Und darin bespielt der Künstler Räume und macht sie zu Alltagsräumen, auch öffentlichen Räumen. Und das mithilfe von Farbe, viel Farbe. Anja Reinhardt hat die Ausstellung gesehen.
Man wird an der Kasse erst einmal gewarnt vor Richard Jackson. Die Kunst, die in der Frankfurter Schirn zu sehen ist, könnte möglicherweise die Gefühle der Betrachterin verletzen. 5 Rauminstallationen, die zum Beispiel Dining Room und Bedroom, Esszimmer und Wohnzimmer benannt sind, das klingt erstmal harmlos. Ein Kreissaal und ein Kriegszimmer lassen dann vielleicht doch an die Warnung denken, zumindest in sensibilisierten Zeiten, in denen Kunst immer weniger auch Zumutung sein darf. Auf Holzplatten, die aus Puzzleteilen bestehen, sieht der Betrachter zunächst einer nicht ganz gewöhnlichen Familienszene am Esstisch zu. Der Vater hockt darauf mit heruntergelassener Hose, die Mutter hält ein kopfloses Kind auf dem Schoß, das Haupt eines weiteren Kindes ist auf die Tischplatte gesunken. In allen Körpern oder vielmehr Körperöffnungen stecken Farbpistolen. Verspritztes Rot, Blau und Gelb bedecken Tisch und Boden. Über dem Vater ein Kronleuchter, darauf zu lesen Home Sweet Home. Ein Szenario zwischen Horror, Groteske und Klamauk.
Richard Jackson ist ein sehr, sehr lustiger Mensch. Also jemand, der eine gewisse Lust am Leben hat, so eine gewisse Lust an seiner Arbeit. Und darüber hinaus ist die Welt nicht unbedingt so, wie er sie sich gerne wünscht.
Kurator Matthias Ulrich.
Vielleicht ist das Scheitern eher etwas, was so aus der Geschichte, aus der Literatur, aus der Kunst ihn interessiert.
Das Spannungsfeld zwischen Humor, Drastik und Gesellschaftskritik bestimmt jede der 5 Rauminstallationen in der Frankfurter Schau. Ein Kreissaal ist nur durch ein tellergroßes Guckloch einzusehen. Über einer gebärenden Frau steht breitbeinig, vielleicht ein Arzt, der aber in einem silbernen Schutzanzug steckt. Der War Room ist eine groteske Szene mit Enten in Militäranzügen, deren Augen aus rosaroten Brüsten bestehen, gruppiert um einen Polyeder, der mit Buckminster Fullers Dymaxion-Weltkarte bedruckt ist, eine, salopp formuliert, gerechtere Weltkarte. Obwohl es angesichts der 5 aufgestellten Räume erst einmal danach aussieht, Richard Jackson ist kein Installationskünstler. Er versteht sich als Maler, der nach den Möglichkeiten und dem Zustand dieser Gattung fragt. Gerade auch im Hinblick auf die Mechanismen des Kunstmarktes. Mit der Automatisierung des Farbauftrags, des Vorgangs selbst, stellt er Autorenschaft grundsätzlich in Frage und karikiert die Produktionsstätten der Künstlerinnen und Künstler, die einen hungrigen Markt mit stetigem Nachschub versorgen. Jackson, der Ingenieurswesen studiert hat, baute früher alle Räume bis ins Detail selbst, was er heute mit seinen über 80 Jahren nicht mehr leisten kann. Dennoch:
Die Böden, beispielsweise diese Puzzleböden, baut er selbst. Kleine Motoren und so weiter. Er ist so der Problemlöser.
Ist so ein Raum komplett installiert, werden die Farbschläuche und Düsen gestartet. So entstehen dann die ziemlich wilden Spritzereien. Neben dem Grotesken in seinem Werk und der technischen Lösbarkeit von künstlerischen Fragen gibt es immer wieder Anspielungen auf die Kunstgeschichte. Der Maid's Room zitiert Gustave Courbets Gemälde L'Origine du Monde, das einen nackten weiblichen Torso mit geöffneten Beinen zeigt. Jahrzehntelang konnte das Bild nicht in der Öffentlichkeit ausgestellt werden. Bei Jackson kann man in den Maid's Room deswegen nur durch ein winziges Guckloch schauen und sieht einen weiblichen nackten Torso auf einem Bett. In der Hand ein Staubsaugerrohr, Farbspritzer an den Wänden. Spätestens hier wird der interessanteste Aspekt von Jacksons Arbeit deutlich. Der Betrachter wird immer wieder mit der eigenen Rolle konfrontiert. Mal ist er Gaffer, mal Voyeur, mal Ethnologin, die eine unbekannte Spezies betrachtet. Wir müssen uns einen eigenen Reim auf unsere Seh- und Urteilsgewohnheiten machen. Das gelingt auch ohne die hilfreichen Wandtexte ganz gut. Vielleicht ist Richard Jacksons Kunst keine, die man gerne besitzen möchte, von der man sich sogar ein wenig erleichtert abwendet. Aber sie stellt doch viele richtige, weil unangenehme Fragen.
Anja Reinhardt über den amerikanischen Künstler Richard Jackson, gerade in einer Ausstellung in der Frankfurter Schirn zu sehen. Und die Kulturmeldung hat jetzt Stefan Koldehoff und da geht es um einen Rembrandt oder keinen Rembrandt?
Das ist doch wieder einer. Fast 50 Jahre lang hing die ovale Eichenholztafel im Kunstmuseum der Industriestadt Allentown in Pennsylvania als Arbeit aus der Werkstatt von Rembrandt van Rijn. Zu wenig Glanz, zu wenig Perfektion, um es dem Meister selbst zuzuschreiben, das hatte das maßgebliche Rembrandt Research Project entschieden. Jetzt gilt diese Meinung aber nicht mehr. Das Bildnis einer jungen Frau mit Spitzenkragen und Goldkette ist nun doch ein echter Rembrandt. Neue Untersuchungsmethoden und eine vorsichtige Reinigung haben zu dieser Erkenntnis beigetragen. Das Gemälde aus dem Jahr 1632 teilt damit das Schicksal vieler Rembrandt-Bilder, einst zugeschrieben, nach 1968 dann nicht mehr als eigenhändig anerkannt und inzwischen doch wieder echt. Und wenn es aus der Restaurierungswerkstätte zurückkommt, wird es deswegen jetzt auch wieder in der ständigen Sammlung hängen. Üblich sind 7, in diesem Jahr präsentieren die Mülheimer Theatertage aber 8 Stücke, weil es sich um einen hitverdächtig starken Jahrgang handle, sagte die Sprecherin der Jury Christine Dössel heute bei der Bekanntgabe. Zur Auswahl standen 110 Theatertexte, die zwischen Februar 2019 und Februar 2020 uraufgeführt wurden. Am Ende der Theatertage bestimmt dann eine Jury in einer öffentlichen Debatte, welcher Autor, welche Autorin den mit 15.000 Euro dotierten Mülheimer Dramatikerpreis erzählt. Nun bringt es herzlich wenig, die ganzen Namen und Stücke jetzt runter zu rasseln. Die stehen auf der Website der Mülheimer Theatertage. So viel nur: Schwarzwasser von Elfriede Jelinek ist nicht dabei. Das Stück wurde aber nicht wegen mangelnder Qualität nicht eingeladen, hat die Jury gesagt, sondern weil man neuen jungen Stimmen den Vorrang habe geben wollen. Die russische Polizei ist erneut gegen die Punkband Pussy Riot vorgegangen. Nach der Festnahme von 13 Menschen bei einem Fotoshooting in St. Petersburg sind inzwischen aber alle Beteiligten wieder frei. Die feministische Band hatte mitgeteilt, dass Dreharbeiten für ein neues regierungskritisches Musikvideo mit dem Titel Rage gestoppt worden seien. Wegen des Vorwurfs, der Song sei illegal, er propagiere Homosexualität und sei extremistisch.
Das war Stefan Koldehoff und das war Kultur heute. Nach den Nachrichten wie immer die Informationen am Abend. Dort geht es dann auch um die Rücktritte von gestern und heute. Hier war Antje Allroggen. Ihnen noch einen guten Abend.